Thorsten berichtet heute von verhaltensauffälligen Äpfeln und Birnen.
Sieht man, wie Obst im Boden versinkt.
Auch Hanna weiß, von einer visuellen Grenzerfahrung zu erzählen.
Bis hin zu Handtaschen von Jacques Mue, die durch die Pariser Innenstadt rollten.
Und Markus wird extrem emotional.
Die Tränen sind kaum noch aufzuhalten.
Ich habe die große Freude, heute in unser erstes Thema einführen zu können. Ich habe mich in den letzten 2 Wochen mit der Werbung der Migros beschäftigt. Warum? Die Migros hat massive Restrukturierungen vorgenommen, gewisse Geschäftsbereiche abgestoßen. Bei anderen denken sie drüber nach, diese zu verkaufen, sofern man das machen kann. Die Hauptbotschaft war aber, wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Kerngeschäft. Wenn man es simpel formuliert, die Supermärkte. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass auch relativ klar kommuniziert wird, dass die Migros jetzt wieder mit aller Macht auf einen geringen Preis setzen möchte. Und zwar in allererster Linie, aber sicherlich nicht nur im Verhältnis zu den deutschen Discountern Aldi und Lidl. Wenn man sich die Werbung der Migros ansieht, dann ist erstens natürlich auffällig, die Migros wirbt im Grunde wie immer an allen Ecken und Enden. Denn die Migros ist in der Schweiz mit der Coop zusammen der größte Werber, die haben das größte Medienbudget. Sobald man lineares TV anguckt, gibt es mit Sicherheit einen Migros-Spot. Wenn man durch die Innenstädte läuft, sieht man Migros-Plakate. Auffällig ist jetzt, dass es, so würde ich es sagen, 2 Kampagnen gibt. Die eine Kampagne ist ganz klassisch für einen Anbieter, der wie die Migros hingeht und sagt, bei uns gibt es dasselbe, aber günstiger, also typische The Same for Less Angebote. Da gibt es die eine Kampagne, die unter der Tagline läuft, Migros ist auch gut, nur günstiger. Dort spielen sie auf den Plakaten mit klassischen Markenartikeln wie der Toblerone oder der Tomi-Mayonnaise oder den Tempo-Taschentüchern. Die werden quasi immer in der Mitte getrennt und die zweite Hälfte, manchmal stehen die Produkte vertikal in der Gegend, manchmal sind sie horizontal aufgezeigt. Jedenfalls die eine Hälfte ist immer die jeweilige Handelsmarke der Migros und je nachdem, welches Produkt es ist, steht da, Toblerone ist knackig und auch knackig ist das Produkt von der Migros, aber natürlich wesentlich günstiger. Das ist so die eine Kampagne, klassische Werbung, wunderbar. Und auf der anderen Seite findet man jetzt auch einen Spot, wo es um Gemüse und Obst geht von der Migros. Unter der Tagline frisch gesenkt sieht man, wie Obst und Gemüse im Boden versinkt. Ob es nun Äpfel, Birnen oder Rüben oder Gurken sind. Und hier ist die Botschaft ganz klar. Wir haben bei der Migros 60 Produkte aus dem Früchte- und Gemüsebereich, die auf Discount-Niveau verkauft werden. Also klare Preisaussage. Was ich hier auch noch auffällig finde, die kreative Grundidee erinnert doch sehr an Kampagnen vom letzten Jahr, vom Denner, die damals liefen unter den Überschriften stark reduziert und drunter gesetzt, wo man auf wunderschönen Plakaten Markenartikel designtechnisch aufbereitet sah, die nur auf die Gestalt und einige wenige Farben reduziert waren. Denner hat dann nochmal nachgelegt mit einer zweiten Kampagne unter der Überschrift runtergesetzt, wo man auch Produkte irgendwie im Untergrund verschwinden sah. Also man sah zum Beispiel nur den Hals einer Champagnerflasche oder den Kopf der WC-Ente oder den oberen Teil einer Gurke. Also von der kreativen Grundidee ziemlich nah dran. Mein Eindruck ist, bei der Migros wird tatsächlich an allen Ecken und Enden gespart, damit man Dauertiefspreise anbieten kann. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr diese kommunikativ-strategische Ausrichtung der Migros ein?
Ich denke, dass die Kampagne zu dem passt, was die Migros angekündigt hat. Also sie wollen für den tiefen Preis stehen. Sie wollen auf Discount-Niveau runter. Sie wollen zeigen, dass sie das, was ja die Migros häufig begleitet hat, dass man nicht mehr die Migros für günstig gehalten hat, sondern die Migros die Migros war und die Migros sich immer weiter verwässert hat durch die Aufnahme von Markenartikeln. Dann mit dem Design von einigen Läden, was eher in Richtung Premium ging, als wirklich dorthin, wo die Migros mal angefangen hat. Nämlich mit den Produkten vom Gottlieb Duttweiler, der gesagt hat, wir verkaufen die günstiger, weil die Markenartikel zu teuer sind. Das ist auch historisch begründet. Jetzt kann man 2 Dinge diskutieren. Kann man sich nur über den Preis mit der Größe von Migros profilieren, ist die strategische Komponente. Und die kommunikative, ich glaube, man muss nicht mit dem Holzhammer, aber schon relativ deutlich, du hast es gesagt, man tapeziert die Schweiz, also nicht nur in den linearen Medien, sondern auch in den digitalen und vor allen Dingen auch out of home, kommt man nicht an einem halben Kohlkopf vorbei, an einer halben Mohrrübe und fragt sich, warum da eine halbe Mohrrübe liegt, bis man drauf kommt, dass die versenkt wurden im Tisch. Sorry, vielleicht sind da meine Ganglien zu langsam, aber ich tue mich mit der Kampagne extrem schwer, weil so halbe Produkte auf den Tisch legen, das heißt eigentlich für mich, du kriegst nur die Hälfte.
Wenn man zuerst mit dem Plakatmotiv konfrontiert wird, hat man brutalste Interpretationsschwierigkeiten. Wenn man zuerst den Film sieht, dann setzt sich einem die Story schon zusammen.
Ja, mir ging es ähnlich. Ich bin auch an den Plakaten vorbeigelaufen und war auch irritiert. Erstmal, mein erster Gedanke war direkt natürlich der Nah. Also Thorsten, du hast es beschrieben, die Motive aus dem letzten Jahr, die ich so wahnsinnig gelungen finde. Also das ist ja schon fast Kunst. Man könnte sich eigentlich quasi zu Hause aufhängen, diese stark reduziert Plakate. Ich finde die große, große Klasse. Und dann sieht man das und dann dachte ich wirklich im ersten Moment, ist der Nah wieder dabei, hier ähnliche Kommunikation und dann landet man bei der Mikro, ist natürlich schon schwierig.
Du hast vollkommen recht. Auch bei mir war der erste Eindruck, das ist jetzt die dritte Denner-Kampagne zum selben Thema.
Dass sich jetzt die Mikro da bedient an Motiven, man weiß es nicht, woher die Idee kommt, aber natürlich, dass es so nah dran ist an dem, was Denner gemacht hat, finde ich schon schwierig und finde ich auch eine schwierige Botschaft im gesamten Konzern. Also es ist ja nicht nur Lidl und Aldi, die jetzt hier als Konkurrenz attackiert werden, sondern vor allem das eigene Subunternehmen mit Denner und das ist schon sicherlich ein schwieriger Schritt. Und dann dazu kommt ja auch noch dieses Mikromagazin mit einer Botschaft, stand ja direkt vorne auf der Titelseite, wie tief kann die Mikro sinken? Also auch da kommunikativ zu hinterfragen, wie gelungen diese Motive sind. Grundsätzlich aber, dass eine Rückbesinnung stattfindet, dass man sich wieder auf das Kerngeschäft fokussiert, finde ich per se jetzt überhaupt nicht schlecht. Und auch, dass man immer überlegt, wieder, wofür stand eigentlich die Mikro, Markus, du hast es kurz beschrieben. Nur die Art und Weise, sich da rein auf den Preis zu fokussieren, ist sicherlich ein herausfordernder Weg. Vor allem, wenn man auf Preisspiralen noch in Löcher schaut, die dann ja häufig den Lauf nehmen.
Vielleicht muss man doch nochmal auf die strategische Ebene des Ganzen zurück und sich überlegen, was passiert, wenn jetzt alle sagen, sie sind die Billigsten. Oder in einem Unternehmen, du hast es schon gesagt, Hanna, in einem Unternehmen zwei Marken auf einmal sagen, wir sind die Billigsten. Das wird eng in der Ecke, ja, weil du kannst ja nicht viel mehr machen, als zu sagen, ist es billig oder günstig. Also du hast das klassische Problem, dass auf der Preispositionierung es nur einen geben kann, Highlander-Prinzip. Und alle anderen müssen darum kämpfen, die Wahrnehmung wenigstens hinzukriegen, dass sie als günstig gelten. Und da kommt es zu Ungenauigkeiten, die dem Kunden nicht helfen, Dinge direkt zuzuordnen. Und da würde ich extrem vorwarnen, sich zu sagen, wir können jetzt auch billig wie alle anderen und ansonsten bleibt uns nichts mehr.
Zumal wahrscheinlich Aldi und Lidl noch mehr Spielraum haben, wieder Preise zu senken daraufhin. Und wenn die Mikro ein Versprechen gibt, dass die Preise immer mitgesenkt werden, ist natürlich herausfordernd.
Ja, vor allem hat die Mikro auch ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Verbraucherinnen und Verbraucher werden sich fragen, was war eigentlich in den letzten Jahren los? Warum habt ihr uns nicht in den letzten Jahren diese Produkte zu diesen Preisen gegeben? Da haben sie schon einen gewissen Argumentationsnotstand. Ihr Vorteil ist natürlich, dass die Marke Mikro immer noch bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern einen enormen Vertrauensvorschuss hat und letztendlich für viele doch so eine Art Love-Brand in der Schweiz ist.
Nur wenn man dann den Slogan hat mit, es gibt definitiv keinen Grund mehr zum Discounter zu gehen, hat man ja die falsche Herangehensweise. Dann bräuchte man ja eher den überzeugenderen Gründe, wie du es jetzt auch beschrieben hast, auf die man sich fokussiert, warum man zu Mikro geht.
Ich meine, es gibt ja eine schöne Regel, die der alte Kotler mal formuliert hat. Wenn du eine Positionierung baust, brauchst du Points of Parity und Points of Difference. Wenn du jetzt hingehst, wie die Mikro sagst, wir sind genauso Point of Parity preiswert wie die anderen, muss es eben, wie du schon gesagt hast, ein paar Gründe geben, warum du dann zu Mikro gehst. Ich tue mich in dem Feld wirklich schwer, die Mikro sich jetzt zurückzureduzieren auf einen niedrigen Preis, weil geh mal in Aldi und geh mal in Lidl und geh mal in Denner, die haben halt auch inzwischen eine frische Theke, die haben frisches Brot. Die haben eine exzellente Weinauswahl. Die haben einen Föhn, der länger als 3 Jahre hält inzwischen. Das Wheel of Retailing zurückzudrehen und nochmal von Anfang an einzustarten über einen niedrigen Preis als Großkonzern wie Migros, da habe ich ein wirkliches Problem.
Die Kollegen von Coop werden es mit großer Freude sehen, dass da der Hauptkonkurrent etwas den Platz räumt.
Ich würde gerne mit euch über eine neue Gattung im Mediamix sprechen. Es geht um Fake Out of Home. Man hat in den letzten Wochen und Monaten dort einige Beispiele gesehen. Eins der jüngeren Beispiele in der Schweiz ist Starbucks. Auf Social Media sah man einen überdimensional großen Pumpkin Spice Latte, der vor dem Zürcher Opernhaus landete. Davor gab es auch schon zahlreiche andere Beispiele aus verschiedenen Ländern. Zum Beispiel hat man gesehen eine Londoner U-Bahn mit riesigen Wimpern, die beim Einfahren des Zuges von überdimensionaler Maybelline-Mascara getuscht wurde. Dann den Londoner Big Ben, der in eine Daunenjacke von The North Face gehüllt wurde. Riesengroße Hände, die an einem Sessellift angebracht, eine gigantische Samsung-Uhr streiften in der Schweiz. Und eine riesige Barbie, die den Business District in Dubai überragte, bis hin zu Handtaschen von Jacques Mu, die durch die Pariser Innenstadt rollten, bis hin dann zu gelben Edeka-Herzen in deutschen Innenstädten. Bei den Motiven handelt es sich nicht um echte Out-of-Home-Ads, sondern um computergenerierte Kreationen. Die rein computergenerierten Bilder werden gemischt mit Realbildern, also mit Bildern aus Städten, von Bauwerken etc. Und damit handelt es sich um eine Werbeform, die vorgibt, im öffentlichen Raum stattzufinden, obwohl sie ausschließlich virtuell existiert. Und die Verbreitung erfolgt dann maßgeblich über Social Media. Viele der Beispiele brachten auch beachtliche Views-Zahlen und Engagement mit sich. Zum Beispiel bei Maybelline, dem U-Bahn-Mascara-Motiv, brachte es auf 12 Millionen Views in den ersten Stunden, Barbie auf 3,5 Millionen Views in Dubai und in der Schweiz landete Samsung mit 2,8 Millionen Views auf TikTok mit der Sessellift-Anzeige und der großen Uhr. Die Zahlen sind jetzt ja gar nicht so schlecht, daher meine Frage an euch, was denkt ihr, ist das jetzt die neue Gattung im Mediamix oder eher so ein kurzlebiges Trend-Hype-Thema, was auch wieder schnell verschwindet?
Natürlich ist dann Hype drum. Den sollte man auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, dass diese Effekte, die sind ja teilweise eindrücklich. Also ich habe noch einen, Hanna, den hattest du jetzt nicht erwähnt, wo die M&Ms aus dem Auto fallen und dann die beiden da über die Straße laufen in New York. Das finde ich schon ganz witzig. Und das hat ja einen Charakter, dass wirklich mal was passiert, was bewegt Bild und in eine andere Dimension bringt. Oder in Tokio, da gibt es auf dieser einen Riesenbühne gibt es diese Katze, die dann da rauslangt und sonst was. Das hat momentan natürlich irgendetwas, was wirklich differenzierend ist, weil es eine neue Methode ist, weil es eine neue Technologie ist. Und ich glaube gar nicht mal, dass sich das so nur als Hype darstellen wird. Es ist halt die Frage, was man für kreative Motive findet, die einem wirklich was helfen. Weil du hast es auch gesagt, Engagementrate ist das eine. Das andere ist natürlich dann das Weiterempfehlen, also die Viralität, die da draus entsteht. Und da musst du halt immer wieder mal was Neues bieten. Und die Kreativität daran wird, glaube ich, das sein, was in der Zukunft darüber entscheidet, ob diese Methode was bringt. Ich finde es teilweise spannend, ob man jetzt Edeka-Herzchen durch die deutschen Innenstädte laufen lassen muss, ist nochmal was anderes. Aber
fliegen, sie flogen.
Siehst du, ich habe sie nicht mehr fliegen sehen.
Ich glaube, es ist ganz klassisch. Wir haben hier ein richtig innovatives Instrument. Das ist eine ganz eigene Gattung. Ich glaube, deswegen kann man auch dem eigenen Begriff geben. Also ich glaube, durchgesetzt hat sich jetzt Fake Out of Home. Und der Spaß ist ja tatsächlich, dass man Realität mit Künstlichem konfrontiert. Wie Markus zu Recht sagt, zukünftig wird es darum gehen, dies weiterhin originell zu machen. Weil die Anfangserfolge sind nachvollziehbar, weil man es vorher nicht gesehen hat. Halt eine Daunenjacke, eine übergroße rund um Big Ben, guckst halt hin. Zukünftig wird es darum gehen, Realität mit virtuellem, künstlichem Spannen zu konfrontieren. Warum passiert das jetzt? Weil CGI-Technik jetzt erschwinglich ist und man es auf diesem Level einsetzen kann, ohne dass man gleich Produktionskosten hatte, wie noch vor 4, 5 Jahren.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich das Verlockende, dass man absolut geringe Kosten hat. Also klar, es ist schon ein gewisser Aufwand dahinter, das zu gestalten, aber dann die Media-Ausspielung und man kann sich da Motiven momentan noch bedienen, die man sicherlich in der Realität kaum für Werbezwecke nutzen könnte, siehe Big Ben beispielsweise. Also ich verstehe schon die Verlockung dahinter und ich fand auch wirklich viele dieser Motive schon im ersten Moment so überraschend interessant. Also gerade diese Taschen von Jacques Mu, die da durch Paris gefahren sind, da lag ja aber auch der Reiz der Sache drin, dass viele gerätselt haben, ist das jetzt echt oder ist das nicht echt? Und das war ja so der Mehrwert und das war ja auch das, was diese Viralität so angeheizt hat. Ich finde schon, man sieht jetzt langsam so einen Abnutzungseffekt. Also man merkt ja auch, die Zahlen gehen runter und auch jetzt nochmal auf das Beispiel von Starbucks schauend, so überraschend überraschend ist das jetzt auch nicht. Man sieht, das ist nicht echt und hat sicherlich nicht so den gleichen Faktor wie diese ersten Beispiele, die diese große Reichweite erzielt haben. Und ich glaube, da geht es dann wirklich darum, nicht nur einfach das Medium zu nutzen, sondern das Medium kreativ zu nutzen, wie bei jeder Mediagattung. Und wenn wir nochmal auf Sixt schauen mit dem Elb Tower, den sie ja bespielt haben, wir hatten es damals diskutiert mit der Signa-Pleite, haben sie ja den Elb Tower für sich genutzt, eben auch Computer generiert. Das ist dann ja schon cool in dem Sinne, dass man natürlich nicht so schnell den Elb Tower als Werbefläche nutzen kann, aber eben die Botschaft trotzdem über Social Media rüberbekommt. Und ich glaube, da liegt wirklich wieder die Stärke in der Kreativität und nicht einfach nur in der Nutzung des Mediums.
Ja, und wenn ein großer Teil der Menschheit ein Drittel des Tages vor irgendwelchen Screens verbringt, dann ist das halt ein schönes Einfallstor.
Ja, das ist sicherlich auch Vorbild jetzt für folgende Werbeschaltungen dann auf anderen Plattformen. Also wenn man jetzt da nochmal ans Metaverse denkt, ist das sicherlich ein gutes Beispiel.
Da wollte ich einhaken, weil ich glaube, jetzt diesen alleine nur den Fake out of home zu nehmen, das nutzt dich schon ab, das glaube ich eben auch. Aber du kannst das natürlich jetzt verknüpfen. Du kannst ja jetzt hingehen und quasi meinetwegen ins Metaverse spielen, du kannst Augmented Reality Dinge machen, du könntest in eine Pokémon-Richtung gehen, dass du die Dinger selbst entdeckst und Punkte sammelst und so weiter und so fort. Es geht ja vor allen Dingen um die dreidimensionale Aufarbeitung und da hoffe ich auch, dass es unsere lieben Praxisblätter jetzt nicht wieder machen, dass es nur Fake Out of Home gibt und dass es jetzt das Neueste wie geschnitten Brot, sondern dass man die Offenheit zeigt, dass da so ein Pfad hinter ist, den man nehmen kann, den ich für viel spannender halte und den kann man heute schon sehen. Und ein Pumpkin Latte auf dem Sechseleutenplatz ist sicher nicht die Ende der Fahnenstange dessen, was wir da an Kreativität sehen werden. Aber wenn du es richtig einbindest, nur eine gute Kampagne drumherum strickst, dann hat es, glaube ich, echtes Potenzial, wirklich was zu differenzieren und Marken auch wirklich positiv aufzuladen. Wir bleiben in der Kommunikation und werden vielleicht noch ein bisschen klassischer, als wir eben mit dem Out-of-Home-Thema waren. Und zwar hat vor einigen Tagen Apple eine neue Kampagne aufgesetzt für ihr AI-Produkt, was bewusst nicht Artificial Intelligence heißt, sondern Apple Intelligence. Und Apple Intelligence ist eine, ich würde es mal ein Softwarepaket nennen, das exklusiv zugänglich ist für Besitzer eines iPhone 16, eines iPhone 15 Pro, eines MacBook Pro und das war es auch schon. Also es ist eine Softwarekombination, die einem hilft, artifizielle Intelligenz aus der Apple-Welt zu nutzen für sich selber in der Anwendung auf dem Smartphone und vor allen Dingen aber auch auf dem Laptop. Es geht darum, dass man sich E-Mails customizen lassen kann und vor allen Dingen nicht in der ChatGPT-Version, die da heißt, schreibe mir ein Mail als Antwort auf dieses, sei freundlich und benutze diese Worte, sondern du schreibst ein kurzes E-Mail und drückst dann auf eine Taste freundlicher, konkreter, fordernder. Vor dem Hintergrund dieses Modularisierens, dieses Zugriffes wird das noch schneller, das Ganze, und hilft einem vielleicht noch mehr, als andauernd irgendwie einen langen Text schreiben zu müssen, was da passiert. Das Ganze ist verknüpft mit Siri und funktioniert über Sprachsteuerung bzw. normale Tastatur swappen und swipen bzw. die Tastatur des MacBook-Laptops. Nun stellt sich natürlich bei solchen neuen Service- und digitalen Produkten immer die Frage, wie bringe ich das meinen Kunden bei? Und Apple hat sich dazu eine Kampagne mit 4 verschiedenen Spots ausgedacht. Jeder dieser Spot geht auf einen Job to be done, so kann man das auch so schön formulieren, den der Kunde, der User in dem Moment hat. Einer beschäftigt sich damit, dass du Firmenpräsentationen, PowerPoint-Präsentationen oder längere Texte dir zusammenfassen lassen kannst und daraus sofort eine eigene Präsentation erstellt wird, was dir also das Lesen von langen Dokumenten erleichtert. Das wird sehr schön dargestellt, wie jemand in einer Sitzung sagt, habt ihr alle das Brief gelesen? Und er sagt, ja, tolles Briefing. Und dann heißt es, dann fass mal zusammen. Er zieht sich kurz zurück, drückt die Taste und kommt wieder mit seinem Laptop und hat eine fertige PowerPoint-Präsentation und muss die also nur noch ablesen. Der zweite nennt sich Change Your Tone. Ein typischer amerikanischer Büromitarbeiter geht an den Kühlschrank und stellt fest, dass ein markierter Joghurt für ihn gegessen wurde. Er geht an den Rechner und verfasst eine sehr gehässige E-Mail, so nach dem Motto, ich töte dich, wenn du mir diesen Joghurt nicht sofort zurückbringst. Die ist relativ lang und dann drückt er die Taste und sagt, bitte in freundlich. Die Mail in bitte in freundlich geht raus und prompt geht eine junge Dame auf ihn zu und sagt, entschuldige, danke für diese schöne Mail, hier hast du deinen Joghurt wieder. Also ein Job to be done, der manche eben trifft, die so Futterneid und dergleichen haben. Aber diese Idee ist halt, aus bösen E-Mailen Gutes zu machen. Eine weitere, die sehr emotional ist, ist die Mutter, die zu dem Geburtstag ihres Mannes nicht so richtig wirklich ein Geschenk für ihn hat und die Töchter sich überschlagen mit selbstgemachten und selbst zusammengesetzten Werkzeugen und sie kommt mit einer Zusammenfassung der schönsten Fotos aus der Kindheit der Kinder bis heute, wie sie zusammen mit ihrem Vater heimwerkeln und die Tränen sind kaum noch aufzuhalten. Und dann gibt es einen und der ist ein bisschen ins Negative abgerutscht, in dem ein Mitarbeiter gelangweilt vor seinem Rechner sitzt und sich eine exzellente Büroklammerkette gebaut hat und dann sich überlegt, boah, mein Projekt ist so langweilig, beziehungsweise ich kriege hier gar nichts auf die Taste, und formuliert ein E-Mail so nach dem Motto, Projekt muss hier irgendwie gepimpt werden, könnt ihr euch mal ein bisschen Mühe geben? Und das E-Mail wird rausgeschickt in eloquenter Sprache, macht er sich quasi verfügbar als Projektleiter für ein sehr wichtiges Projekt, und sein Chef liest dieses E-Mail und guckt ihn nur durch die Glasscheibe und sagt, Warren, you wanna do this? Und da überschlägt sich das so ein bisschen. Das ist auch eigentlich das, was ich mit euch diskutieren möchte. Nun ist ja diese KI-Geschichte wirklich dazu gedacht, Dinge, die man vielleicht vorher nicht so gut konnte, auf einmal relativ gut hinzukriegen. Also Schlechtes besser zu machen. Und da setzen diese vier Spots an. Das führt aber dazu, und das hat man dann auch schon auf den verschiedenen sozialen Medien gesehen, dass diese Spots auch so gesehen werden, dass man sagt, sind Apple-User jetzt Idioten? Oder sind Idioten diejenigen, die das nutzen? Warum steht die einige von den Figuren so da, als wenn die nicht wirklich diejenigen wären, die was können? Wie schätzt ihr die Kampagne ein?
Das ist für mich eine klassische Werbekampagne mit vier wunderbaren Spots, bei denen jeder Spot für sich eine kleine Geschichte erzählt, die man sofort versteht. Die Tonalität ist immer im Untergrund emotional, teilweise humorvoll, teilweise etwas herzerwärmend, wenn man an den Spot mit der Ehefrau denkt, die den Geburtstag ihres Mannes vergessen hat. Für mich ist es schlichtweg richtig gute Werbung. Und im Zentrum steht der eine zentrale Markenwert von Apple, easy to use. Darum ging es Apple auch in allererster Linie, normalen Menschen zu zeigen, du kannst Artificial oder Apple Intelligence nutzen, das ist ein Klick oder ist ein kleines Kommando an Siri und du bist im Spiel. Alle Kritik, die ich zur Kenntnis habe nehmen dürfen, das ist vollkommen eine Überreaktion.
Ja, es war ja nicht nur der eine Spot, der kritisiert wurde, sondern der Spot mit der Mutter wurde ebenfalls kritisiert. Ich glaube, das zog sich schon durch alle vier durch. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ich habe es nämlich gar nicht so herzerwärmend wahrgenommen, die Spots. Ich fand sie eher ja schon in einer gewissen Art und Weise sehr überzeichnet. Man hatte ja schon ein starkes Bild von diesen faulen, vergesslichen, gelangweilten Protagonisten in diesen vier Spots. Und das ist ja eigentlich nicht so Apple-typisch in dem Sinne. Also sehr, sehr Apple-typisch ist eben, dass die Funktionalität in der Story verpackt wird und eben das sehr stark kommuniziert wird und dass diese Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund steht. Aber diese Charaktere sind ja schon in gewisser Art und Weise neu, weil man sonst eben doch eher auf diese sehr herzerwärmenden Geschichten gesetzt hat oder auf diese absolut coolen Charaktere, die so ein bisschen nerdig sind. Also wenn man jetzt an die Get a Mac-Kampagne denkt, wo Microsoft und der Apple-User gegenübergestellt werden und auch vermenschlicht werden. Das sind jetzt ja diese Charaktere aus diesen vier Spots, erinnern mehr an den Microsoft-User von damals. Mit natürlich der Brücke, dass sie schlau genug sind, die Technologie zu nutzen. Und da liegt meiner Meinung nach auch die Stärke drin, dass wenn ein Mensch sich diese Spots anschaut, relativ schnell der Link kommt, wenn diese vier es nutzen können, dann ist diese Hürde so niedrig und jeder kann es nutzen.
Genau. Die vier Protagonisten laden nicht zur Identifikation ein.
Absolut
sondern,
nicht.
Sondern man guckt auf die Story drauf.
Ja.
Und ich finde die witzig. Und sie verhandeln ja auch nichts Dramatisches.
Ich finde es auch gleichermaßen gut. Nur ist es ein anderer Ansatz, als wenn man die Happy Family nimmt oder die smarten Charaktere. Ja, so.
Aus dem Spot geht man schon heraus mit der Grundfrage, warum kann sich die Ehefrau nicht an den Geburtstag ihres Mannes erinnern?
Und aber warum ist sie so gehässig in der Küche stehend?
Ja, und das macht es aus meiner Sicht nur spannend. Oder eben der offensichtliche Underperformer, warum hat er jetzt plötzlich die guten Karten? Aber ich glaube, daran liegt der Reiz des Spots.
Ich würde da noch gerne was anderes einbringen. Die Kampagne damals mit Microsoft gegen Apple war eine Markenkampagne. Da ging es ganz klar um die Markenpersönlichkeit. Da haben die alle Features rausgeholt, wo Apple halt besser ist. Das verfängt natürlich auch. Hier geht es wirklich darum, zu erklären, was kannst du mit dem machen? Vielleicht bin ich eine Ausnahme, aber ich habe als erstes, was ich gemacht habe, ich habe es versucht runterzuladen und zu versuchen, das anzuwenden, weil da darum geht es ja. Soll ja zeigen, wie einfach es ist und dir helfen dann auch wirklich dieses Produkt anfangen zu nutzen. Also wie du sagst, Thorsten, das hat einen ganz klaren Call to Action. Das ist nichts, was irgendwie langfristig nur auf die Marke einzahlen soll. Hier geht es darum, die Leute sollen das kennen und möglichst dann diese Funktionen auch ausprobieren. Und da sind die Spots wirklich gut geeignet, genau in die Richtung zu drehen.
Das war's für heute. Der Schweizer Detailhandelsgigant Migros will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und insbesondere den deutschen Harddiscountern zeigen, wo in der Schweiz der Niedrigpreishammer hängt. In der Werbung wird daher das Thema Preis verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. Wie sind die aktuellen Werbebemühungen der Erben Duttweilers zu bewerten? Auf den Namen Fake Out of Home hört das neueste innovative Marketing-Kommunikationsformat. Inzwischen finden sich in den sozialen Medien täglich Filme, in denen die Realität durch CGI erzeugtes Künstliches aufgepeppt wird. Mal rollen über große Handtaschen durch Paris, mal wird in London Big Ben von einer riesigen Daunenjacke verhüllt. Ist Fake Out of Home mehr als ein Hype? Apple hat 4 Werbefilme produziert, die durchaus humorvoll Stories von nicht unbedingt sympathischen Menschen erzählen, die sich mit Apple Intelligence einen Vorteil verschaffen. Ist das gute Werbung, um den Nutzen der in den neuen Apple-Geräten integrierten Anwendungen von AI zu kommunizieren? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Da.